Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
In Island gab es am Wochenende viel Jubel und viel Enttäuschung. Die Isländer haben gegen die Wiederaufnahme von Verhandlungen über einen EU-Beitritt gestimmt. Ganz knapp hat das Nein-Lager das Referendum am Ende gewonnen. Dabei hat ein Thema die Debatte ganz besonders geprägt, nämlich die Fische. Genauer gesagt die Fischereiquoten. Denn die Sorge vor einer gemeinsamen europäischen Fischereipolitik, die war dann am Ende wohl doch zu groß. Aber wie war eigentlich die Stimmung vor Ort? Und wieso wollen die Isländer nicht einmal mit der EU über einen Beitritt sprechen? Und geht es dabei wirklich nur um Fische? Über all das möchte ich in dieser Folge der Fernverbindung sprechen. Mein Name ist Judith Poppe, ich bin Redakteurin im Auslandsressort der Taz und ich begrüße ganz herzlich unsere Skandinavien-Korrespondentin Anne Diekhoff am anderen Ende der Leitung. Hallo Anne.
Hallo.
Du bist zurück in Schweden, richtig? Ich sehe im Hintergrund wahrscheinlich deine Wohnung.
Genau.
Du warst jetzt gerade für uns in Island. Du bist gestern zurückgekommen, wenn ich mich nicht irre. War das deine erste Reise nach Island?
Ja, war es tatsächlich. Ich hatte schon Geschichten über Island gemacht, aber da ging es um politische Dinge, die man mit Telefon- und Zoom-Interviews machen konnte. Da fällt man ja nicht mal eben hin.
Kannst du sagen, was dein erster Eindruck von diesem Land war? Was ist dir am meisten ins Auge gefallen?
Der erste Eindruck war ja der vom Bus aus, der mich vom Flughafen in die Stadt gebracht hat, also nach Reykjavik. Und das erste waren so ganz vertraute Dinge. Eine Jysk-Filiale, ein Subway-Filiale, also Geschäfte, die in Markennamen, die man kannte. Aber gleichzeitig fuhr man durch die Landschaft, die halt sofort schlagartig anders aussieht. Und irgendwo im Horizont kam Dampf aus der Erde, was man halt auch nicht überall hat.
Und was war das für Dampf? Das war jetzt nicht so Dampf wie aus den Gullis in irgendwelchen...
Nee, das war in der Landschaft. Und wie ich es auf dem Rückweg dann wiederum von der Frau, die neben mir saß, erfahren habe, war das noch die Lava, die neue, die, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, als in Grindavik, in dem Ort da unten, sich die Erde auftat und sehr heftige vulkanische Aktivitäten stattfanden. Das ist noch davon. Also man sah quasi direkt, dass Island einfach ein besonderer Ort ist. Genau das, wofür es dann auch berühmt ist.
Also irgendwie auch ganz viele Gegensätze, ne? Das eine, einerseits dieses Bekannte und andererseits dieses Besondere, wie du sagst, ne?
Ja. Ich war ehrlich gesagt auch sehr überrascht von Reykjavik selbst. Ich hatte da, glaube ich, irgendwie noch so ein etwas altes Bild vor Augen. Irgendwie war das so unglaublich hübsch und aufgeräumt und sauber. Alles, ich habe jetzt also quasi die ganze Zeit nur die Innenstadt gesehen, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, sobald man einen Mülleimer braucht, steht da auch schon einer. Und ganz viele frisch renovierte Häuser und es war einfach alles sehr, sehr nett und adrett. Genau, das ist mir aufgefallen. Mir sind ganz viele Sachen aufgefallen. Nur konnte ich selber nicht rausfahren, um die Landschaft dann auch ordentlich wirklich zu erleben. Dafür war ich dann zu...
Weil du ganz viele auch nette Leute treffen musstest, über die du ja auch geschrieben hast für uns. Also
genau, ich war also sehr viel in Reykjavik auf Treffen mit Leuten unterwegs. Ja. Mhm.
Was haben die dir denn erzählt? Wie ging es ihnen mit dieser Fischfrage?
Also zum einen, der Fisch ist offiziell einfach der Stolz der Isländer. Das zweifelt da keiner an. Das ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Und das zweifelt niemand an, auch nicht die Leute, die unbedingt gerne in die EU wollten oder zumindest sich den Deal erstmal angucken, der da auszuhandeln gewesen wäre. Die Befürworter waren aber der Meinung, dass da schon eine Lösung gefunden werden würde und konnten sich gar nicht vorstellen, dass jemals sozusagen europäische Fischerboote da in ihre heilige 200-Meilen-Zone kommen würden. Die Sorge war nicht nur, es geht einfach um die Einmischung in diesen wichtigen Bereich. Das hatte ja selbst die größte Befürworterin, die Außenministerin, aber von Anfang an gesagt, also da brauchen wir Ausnahmeregelungen und das wäre nicht verhandelbar. Es gibt jetzt die Gesetze, dass kein Ausländer in Island ein Fischunternehmen besitzen darf. Da gab es Sorgen, dass sich das ändern könnte. Also es ging viel um dieses Thema, wobei das im Grunde nicht angezweifelt wurde, dass es wichtig ist und dass da Ausnahmen zu schaffen sind. Es wurde damit auch Angst gemacht. Und es ging im Hintergrund aber auch um das Thema, dass diese Fischmagnaten, die sich da entwickelt haben in Island über die Jahre, das ist quasi kein richtig freier Markt mehr, sondern das sind mehrere, aber nicht sehr viele, sehr große Unternehmen, die die isländischen Pfoten so unter sich aufgeteilt haben. Sozusagen ist für die einfachen Leute oder kleinere Fischereibetriebe, das ist der Fisch eh schon verloren. Und deswegen wird immer wieder auch gesagt, dass diese Leute, die da so viel Einfluss haben und damit so reich geworden sind, die profitieren davon, dass Island nicht in der EU ist und dass sie nicht den Euro dort haben. Die können ihre Geschäfte in Europa mit dem Euro machen und haben dann aber in Island Vorteile davon, ihre Geschäfte auch von außerhalb der EU zu machen und kein Interesse daran,
dass die EU ihnen reinquatscht,
da Schründe zu verlieren. Mhm. Deswegen gibt es eben die feste Überzeugung, dass gerade diese Firmen mit dabei waren, die Nein-Kampagnen sehr stark zu unterstützen.
Apropos und Nein-Kampagne unterstützen, du streifst in einem deiner Texte auch so eine Desinformationskampagne.
Mhm.
Wie viel ist denn dazu bekannt und hängen vielleicht diese großen Fischereiunternehmen damit auch zusammen?
Also davon wird ausgegangen. Ich habe da auch mit einer Politikwissenschaftlerin gesprochen, die sagte, es gibt keine Beweise, die also sozusagen offiziell müssen die nicht vorliegen oder erzählen, wo die ihre Finanzierung hier haben, diese Nein-Organisation. Aber es sei einfach plausibel, dass sie sehr viel Geld bekommen haben, unter anderem von der Fischindustrie. Um dann wiederum die einfachen Leute sozusagen, also die nicht viel Geld haben und die eigentlich vielleicht profitieren würden von einer stabileren Währung und weniger Inflation, um die dann wiederum zu beeinflussen mit so Schreckensszenarien. Und da gab es dann so Social-Media-Kampagnen, nach dem Motto, die EU würde dann irgendwann eine eigene Armee aufstellen und Island hat ja keine eigene Armee und will auch nicht irgendwie in so ein Militär gezogen werden. Und dann glaubten da plötzlich Leute, es könnte dann passieren, dass Isländer künftig von Europa eingezogen werden, verpflichtet. Also sowas wurde dann geglaubt und dann gab es riesige Anzeigen, wo ein Parlament gezeigt wurde, ein unübersichtliches Wimmelbild von ganz vielen Leuten und da stand dann groß drüber, wo ist denn so ein isländischer Politiker? So nach dem, um zu zeigen, wir würden da untergehen. Was ja auch Quatsch ist, weil Island hätte ja in der EU in einem Tisch mit 27 anderen gesessen und wäre nicht in einem riesigen Parlament untergegangen. Und mit solchen Angstszenarien wurde dann da gearbeitet, sehr viel und wohl auch noch mal kurz in den letzten zwei Wochen davor. Und was ich jetzt nicht, also das habe ich nicht selbst gesehen, weil ich auf isländischen TikTok und TikTok allgemein nicht so unterwegs bin, aber dass da gerade auch nochmal die jungen Leute so angesprochen wurden. Und das hat anscheinend auch ganz gut geklappt.
Du hast jetzt von diesen Schreckensszenarien erzählt, die da verbreitet wurden. Würdest du denn sagen, auf der anderen Seite sind Teile von diesen Sorgen, die die Menschen umgetrieben haben, auch berechtigt?
Also es wird wohl in beide Richtungen gab es sehr hohe Erwartungen, was eine EU-Mitgliedschaft für Folgen hätte. Einerseits halt, es würde alles schlecht werden und andererseits, es würde alles gut werden. Also es gab Stimmen, die von insgesamt vielleicht zu viel erwartet haben. Ich glaube nicht, dass die Sorgen, also diese Sorgen, mit denen da hantiert wurde oder Stimmung gemacht wurde, die ja eben zum Teil einfach auf falsche Informationen beruhen oder einfach Lügen waren, dass die berechtigt wären, aber dass einfach die Haltung, die bei vielen dahinter steckt, also nicht alle sind ja jetzt sozusagen Opfer von Manipulationskampagnen. Es gibt ja auch einfach Menschen dort, die seit eh und je gesagt haben, wir wollen unabhängig bleiben und uns nicht in der EU zu noch mehr verpflichten. Und da würde ich sagen, das hat natürlich seine Berechtigung. Wenn jemand einfach sagt, ich will das nicht, obwohl er weiß, was die EU ist, dann muss man ja sagen, okay, dann schade, können wir dich nicht überzeugen? Nee, können wir nicht. Während eben andere möglicherweise überzeugt hätten werden können, wenn man ein bisschen, also wenn man sie wieder aus dieser angstgemachten Ablehnung heraus hätte holen können. Aber insgesamt, das muss man halt einfach so sehen, gibt's ganz offensichtlich einen großen Teil, oder sagen wir mal die Hälfte, jetzt der Stimmberechtigten zumindest, die oder unter denen dann wiederum viele, die einfach sagen, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Und denen geht's ja als Land auch so gut und dann ist das ja so, ist es so hinzunehmen.
Spielen denn da noch andere Faktoren eine Rolle? Also geht es da jetzt wirklich nur um Fische oder ich denke jetzt beispielsweise auch an die Kolonialgeschichte. Steckt die den Isländern irgendwie noch in den Knochen oder?
Also das habe ich ja unter anderem tatsächlich auch vor einem Wahllokal dann am Samstag bei der Abstimmung gehört, dass die, da hat eine Frau, die da gerade herkam, das direkt gesagt, warum, also ob sie sagen möchte, wie sie gestimmt hat, ja, nein, sie hätte mit Nein gestimmt natürlich, ja, warum? Ja, wir sind gerade mal 80 Jahre unabhängig, warum sollten wir uns wieder in Abhängigkeiten begeben?
Mhm.
Also in das Gefühl, dass das so wichtig ist für Island und dass es mit Island seitdem immer vor, also dass es dem Land gut geht, seit es unabhängig ist, also seit 1944 eine gute Entwicklung gemacht hat, das spielt schon eine sehr große Rolle offensichtlich. Und bis hin zu, dass dann wiederum bei so extremen Anti-EU-Leuten dann die EU auch wieder mit einer Kolonialmacht verglichen wurde. Also das ist dann wiederum, da gibt es auch so,
oh, wow, okay,
so übertriebene Haltung. Da konnte ich auch nicht richtig gegen an argumentieren, also als Journalistin jetzt.
Gab es da irgendwie auch so eine Abbildung oder so, auf der das, auf die dieser Vergleich gezogen wurde? Oder hat das jemand gesagt? Oder gab's
das hat mir jemand gesagt. Ah. Das hat mir auch nicht nur irgendjemand gesagt, sondern einer, der die andere ältere Anti-EU-Bewegung angeführt hat, von denen wiederum viele in Island sagen, jetzt ist es ein bisschen übertrieben. Also der sprach einfach davon, warum sollte man die Staatsmacht nach Brüssel abgeben und warum sollte man, man war doch schon mal Kolonie, warum sollte man das wieder machen? Also der hatte wirklich das, der lebt, glaube ich, in dieser Überzeugung wirklich, dass die EU-Mitgliedschaft völlig gleichbedeutend wäre mit einer isländischen Selbstaufgabe. So, das sind so extreme Haltungen. Und ja, es gibt eben auf der anderen Seite Menschen, die diese Angst überhaupt nicht haben und die sich, trotzdem sie Island als unabhängiges Land wichtig finden, also die auch von dieser Unabhängigkeitsidee geprägt sind, gibt es eben diese Leute, die trotzdem keine Angst davor haben, in der EU zu sein. Also das hat, die haben im Grunde dieselbe Ausgangslage und ziehen andere Schlüsse daraus. Was wiederum ganz normal ist, würde ich sagen. In dieser Gesellschaft kann man sich bis zu einem gewissen Punkt über Dinge einigen und dann.
Was mich so ein bisschen wundert, also ich meine, Trump, US-Präsident Trump, wurde ja immer wieder auch genannt, aber so richtig eine große Rolle scheint er nicht gespielt zu haben in dieser Debatte, oder irre ich mich?
Ich glaube, das hatte sich schon wieder ein bisschen beruhigt in den letzten Monaten. Also so wie ich das gesehen habe, spielte das am Anfang, als die Regierung dann sagte, so, wir machen dann jetzt mal dieses Jahr ein Referendum, spielte das noch eine größere Rolle, auch in Island. Da wurde darüber debattiert.
Das war kurz nachdem die Drohungen von Trump gegenüber Grönland noch aktuell waren, ne, von einer Übernahme.
Ja, genau. Also das war ja am Anfang des Jahres so ein Schock nochmal, dass die USA einfach nochmal wieder offiziell so eine Grönland-Kampagne fuhren und alle in Beunruhigung versetzten. Und da war das auch in Island wohl ein Thema und konnte dann so als Anlass gesehen werden, dass jetzt die Stimmung vielleicht eher wieder pro EU ist, dass man sich sicherer fühlen würde, in so einem größeren Kontext richtig mit drin zu sein. Und das hat wohl über die Monate wieder abgenommen. Das ist auch überhaupt, nee, stimmt doch nicht. Mit einem habe ich gesprochen, der meinte, so wie Putin Finnland und Schweden in die NATO getrieben hat, würde Trump Island in die EU treiben. Da war der überzeugt von und das wollte der auch. Und der, ich hatte mit dem auch nochmal später gesprochen. Also der ist natürlich auch jetzt enttäuscht, aber er bleibt dabei. Das wird irgendwann passieren. Das geht auch wieder auf Wiedervorlage sozusagen, das Thema. Wird eines, glaube ich, ein paar Jahrzehnte dauern. Insofern, was Trump bis dahin macht, das nicht mehr so viel wahrscheinlich.
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Das Land ist ja ganz eindeutig gespalten in dieser Frage, ne? Und du schreibst aber in einem deiner Texte, dass es den Isländern wichtig ist, diese Meinungsverschiedenheiten irgendwie auszuhalten und dass sie trotzdem irgendwie zusammenhalten. Also die Isländer halten einfach irgendwie zusammen, ja?
Naja, also das ist auch eben etwas Spezielles. Dadurch, dass es ja so eine kleine Bevölkerung ist, ich hatte vorher auch mit dem Schriftsteller Christoph Magnusson darüber gesprochen, der isländischen Vater hat und sein ganzes Leben viel in Island war. Und der hat mir nochmal so richtig deutlich erklärt, dass wie groß die Bedeutung eines jeden Einzelnen in diesem Land ist, dazu beizutragen, dass das alles funktioniert, das in Gang gehalten wird, weil es so wenig Leute sind, die aber trotzdem eine Gesellschaft am Laufen halten. Also jeder muss alles Mögliche können, Spezialisierungen auf Fachgebiete sind eher unüblich und so weiter. Deswegen sind die einerseits als Individuen immer gefragt gewesen, aber gleichzeitig, um gemeinsam das Land zu gestalten. Also ist so beides vorhanden, dieses Gemeinschaftsgefühl oder das Bewusstsein dafür und aber auch die starke Individualität.
Das ist ja eine ganz traumhafte Vorstellung eigentlich.
Eigentlich ja. Und es scheint auch, also das ist ja noch was, so, also, aber das bedeutet erstmal nicht, dass es da keine Konflikte gibt. Aber trotzdem, es ist gleichzeitig auch klar, nee, also jetzt Straßenschlachten oder laute Krawalle oder laute Auseinandersetzungen würde man da nicht erleben. Da sagte mir einer, also dafür sind wir viel zu friedlich. Und trotzdem gab es aber so viele Gespräche, wo Leute gesagt haben, ja, also mit denen und den Leuten in meiner Familie kann ich jetzt gerade darüber nicht reden. Das lassen wir einfach aus, das Thema. Und gleichzeitig eben, wir sind das gewöhnt. Es ist ja erlaubt, nicht einer Meinung zu sein. Insofern kann man wahrscheinlich schon von einem Aushalten von Konflikten sprechen. Nicht, dass die besonders glücklich darüber sind, aber die sind es gewöhnt, in diesem Fall irgendwie das zu akzeptieren. So ist es halt. Und deswegen fand ich ihn auch noch interessant, apropos, was mir in Island aufgefallen ist. Mir ist aufgefallen, dass es keine sichtbaren Zeichen gab, was da gerade abgeht. Also als ich da angekommen bin, das war Dienstagabend, bin einen ziemlich langen Weg zu Fuß gelaufen zur Unterkunft und nichts habe ich gesehen. Keine EU-Flaggen, keine Plakate, keine Stände, keine Menschen, die Flugblätter verteilt haben. Und das blieb die ganze Zeit so, bis zum Schluss. Da haben sich auch andere drüber gewundert. Also es war so ein bisschen so, ja, das sehen wir schon, aber wir hauen es jetzt den Leuten nicht so die ganze Zeit vor die Füße. Hier, denkt daran, macht dies. Also das war insgesamt eine sehr ruhige Stimmung, die mich ein bisschen erstaunt hat, weil dieser Frage, die eben auf isländischer Art dann doch recht emotional diskutiert wurde.
Anna, eine Frage noch zum Abschluss. Mit welchem Gefühl hast du denn dann Island gestern verlassen? Warst du enttäuscht?
Ja, ehrlich gesagt, also ich hätte es schon, also das ist ja jetzt dann mehr so eine persönliche Einschätzung. Ich habe ja im Grunde beobachtet und habe auch vor, einen zu beobachten, aber ich war schon ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte also, komm mal, und das hättet ihr jetzt schon noch machen können. Das wäre vielleicht auch, weil ich habe wahrscheinlich mehr Leute gesprochen, zufällig oder wie, die sich das ja gewünscht haben. Also Leute, die ich angesprochen habe, aber auch, ja, so, dass es vielleicht so ein bisschen so, dass ich an die gedacht habe und dachte, oh, ja, schade, dann werden die jetzt enttäuscht sein. Also eine Frau im Bus auf dem Weg zum Flughafen, die sah, dass ich auf meinem Handy war, ich noch dabei, einen Artikel zu schreiben. Und hatte da das isländische Wort für Europäische Union reinkopiert.
Mhm.
Das kann ich jetzt immer noch nicht richtig aussprechen, deswegen sage ich es nicht, aber ich fand das so schön.
Kannst du es mal versuchen?
Nee. Nee, ich hatte es jetzt auch nicht mal mehr vor Augen, aber sie hat es jedenfalls gesehen, weil die Isländerin, und die meinte dann, oh ja, und da war das ja gerade erst klar, dass die eine Seite gewinnt, das war relativ früh in dem Morgen. Und da ist, also ja, die hat dasselbe wieder gesagt, Konflikte bestehen, wird irgendwann jetzt alles wieder ein bisschen versumpfen sozusagen, also nicht mehr so dominant sein, das Thema. Aber die war auch traurig.
Mhm.
Und deswegen, es war so ein bisschen Katerstimmung, fand ich. Aber andererseits, ein bisschen mehr als die Hälfte der Leute haben richtig toll gejubelt. Kann man sich auch für die freuen, die haben bekommen, was sie wollten.
Und wer weiß, ne? Du sagtest ja schon, Wiedervorlage in XY Jahren möglicherweise.
Mhm.
Anne, ganz herzlichen Dank, dass du uns Island näher gebracht hast. Ich fand das jetzt total spannend, ein bisschen über ein Land zu erfahren, von dem ich sonst selten höre. Vielen Dank auch an euch an den Endgeräten, dass ihr zugehört habt. Das war die Fernverbindung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt und liked sie gerne. Erzählt Freundinnen und Freunden davon, eurer Familie, wem auch immer. Danke an Daniel Fromm für die Produktion und natürlich auch ans Team der Fanverbindung für die redaktionelle Betreuung. Und wir hören uns nächste Woche genau hier wieder. Bis dahin, alles Gute.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der TAZ.